Ich danke auch für das Gebet. Ich wünsche euch allen einen guten, gesegneten Tag. Ich freue mich auf diese Zeit. Wir haben als erstes Thema heute Morgen Offenbarung 11, 15 bis 19. Gott übernimmt die Weltherrschaft und richtet die Toten. Ich möchte beginnen damit, dass ich das lese. Also es geht hier um die siebte Posaune und ich lese die Verse 15 bis 19. Und der siebente Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Herrschaft ergriffen hast. Und die Völker sind zornig geworden und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Soweit Gottes Wort heute Morgen. Und jetzt schauen wir uns das an, was das bedeutet im Zusammenhang mit diesem Thema. Gott übernimmt die Weltherrschaft und richtet die Toten. Also bei der siebten Posaune wird ja gesagt, dass die Herrschaft jetzt Gottes ist. Also Gott übernimmt tatsächlich die Weltherrschaft. Das ist die Aussage gleich schon am Anfang vom Text. Die Posaune wird geblasen, damit ist die siebte Posaune sozusagen geschehen. Und dann weiß man nicht, wer das sagt. Es wird einfach gesagt, es erhoben sich große Stimmen im Himmel. Also das ist eine Nachricht. Diese Nachricht wird verkündet im Himmel. Und der Inhalt ist: Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist sozusagen der Kerngedanke bei der siebten Posaune. Das heißt, alle anderen Herrscher der Welt sind abgesetzt. Jetzt ist Gott der Regent. Die Herrschaft über die Welt ist gewechselt von anderen zu Gott und seinem Christus, und das Reich Gottes ist jetzt da. Gott, der Vater und sein Gesalbter, sein Christus regieren für immer und ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist so großartig, dass die Ältesten sich darüber freuen. Kannst du die Maus mal wieder auf den Zombie tun? Okay. Das bedeutet jetzt auch im Kontext von Kapitel 8, 2 bis 11, 19, sind die sieben Posaunen. Wir haben ja gestern gesehen, wie Jesus das Buch genommen hat als Lamm Gottes, aus der Hand Gottes des Vaters in Kapitel 5. Wir haben da nicht gelesen, was die sieben Siegel beinhalten. Das machen wir nachher, nachdem wir uns diesen Text angeguckt haben, vergleichen wir die drei Siebenerreihen. Die sieben Siegel, die sieben Posaunen und die sieben Schalen im Überblick. Und diesen Text verstehen wir jetzt im Kontext von der zweiten Siebenerreihe. Die beginnt in Kapitel 8, Vers 2 und geht bis Kapitel 11, Vers 19. Und bei der siebten Posaune verlieren die Herrscher der Welt ihre Macht. Das ist das, was wir gerade in Vers 15 gelesen haben. Aber jetzt mal zum Kontext von Kapitel 8, Vers 2. Wie wird das eingeleitet? Wir hatten das gesehen, dass die Siebenerreihen jeweils eingeleitet werden, also bei den sieben Siegeln, das sehen wir jetzt wieder, und werden wir auch bei den sieben Schalen sehen. Und die Einleitung hilft immer schon enorm zu verstehen, worum geht es hier eigentlich. Und ihr erinnert euch, in Kapitel 4 ging es darum, Gott ist würdig und er wird angebetet. Und dann kommt Kapitel 5, das, wer ist würdig, das Buch zu nehmen? Das ist Jesus. Und das ist die Einleitung für das Buch mit den 7 Siegeln und das Öffnen der Siegel durch Jesus. Und ein ganz entscheidendes Element dabei ist auch, dass die 4 Cherubim und die 24 Ältesten ein Lied singen. Und in dem Lied, während sie das Lied singen, räuchern sie mit ihren goldenen Räucherschalen, die sie haben. Sie haben Harfen und diese Räucherschalen. Die Räucherschalen setzen sie ein und der Wohlgeruch der Räucherschalen steigt in die Nase Jesu und er wird damit auch mit dem, was dann geschieht, wie sie ihn anbeten und die Engel anbeten und alle Schöpfung ihn anbetet, er wird damit inthronisiert. Sie sagen ihm das auch, du bist würdig, Verschiedenes zu nehmen, unter anderem auch die Macht. Das heißt, in Kapitel 5 wird Jesus nicht nur angebetet von allen, sondern in Kapitel 5 wird er auch als der ultimative Herrscher des Universums verkündet und anerkannt. Dieses Akt, was wir bei Menschen, bei Gott Anbetung nennen, das ist die Unterwerfung unter den König auch. Wenn es Könige sind, bedeutet das, du bist der Herr, ich bin dein Sklave, ich bin dein Diener. Das heißt, was dort geschieht, ist in Kapitel 5, Christus ist inthronisiert und er empfängt das Buch und er öffnet dann die Siegel und man merkt bei dem Vorspiel, bei der Einleitung, ein enorm wichtiges Element spielen die Gebete der Heiligen. Ich hatte gesagt, das geht auch letztlich, kommen Elemente vom Exodus-Buch davor. Und wenn ihr das Exodus-Buch lest, wie Gott die Befreiung einleitet, dann ist das in Kapitel 3, Beruf der Mose, aber das ist eine Antwort auf das Seufzen des Volkes Gottes in Ägypten. Das wird vorher erwähnt. Das heißt, der erste Exodus ist eine Antwort auf das große Elend der Israeliten, die jetzt 400 Jahre, am Ende wird es dann noch ein bisschen mehr sein, in Ägypten sind. Und Gott greift ein und rettet sie. Und das wiederholt sich hier. In Kapitel 5 hatten wir diese Gebete der Heiligen und deswegen brauchen wir als Christen überhaupt nicht geschockt zu sein, wenn wir Kapitel 4 bis 22 lesen, weil das ist eine Antwort auf unsere Gebete. So wie die Israeliten in Ägypten am Anfang bei der ersten Plage, weil dann der Pharao ärgerlich war und noch mehr Druck machte, fingen sie auch an zu murren wieder. Das machen sie dann später noch öfters. Aber dann mit der zweiten Plage, dritten Plage, irgendwann merken sie, wow, unser Gott ist stark. Ja, und hier wird die Superpower Ägypten, hier wird die ganz schön, da wird gezeigt, wo es lang geht. Und irgendwann haben die Letzten das begriffen, nur der Pharao nicht, der immer sein Herz versteinert hat. Und wir merken, dasselbe passiert bei der Einleitung zu den 7 Posaunen. Also dasselbe, bei den 3 Siebenerreihen hat man immer die Information in der Einleitung, in der Hinführung, dass alles, was geschieht, ausgelöst wird in der Gegenwart Gottes. Es sozusagen derjenige, der alles regiert, ist Gott, der Allmächtige. Und es ist interessant, dass es ausgelöst wird in Zusammenhang mit den Gebeten der Heiligen und dass dann sozusagen die Antwort Gottes auf die Gebete der Heiligen das ist, was dann geschieht. Und dasselbe ist bei den 7 Posaunen der Fall. Deswegen ist es wichtig, bevor wir uns sozusagen angucken, was unser Text in Kapitel 11, Vers mit der 7. Posaune beinhaltet, dass wir gucken, wie ist die Einleitung. Kapitel 8, Vers 2. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. Die 7 Engel, die vor Gott stehen, damit wird hier eine neue Personengruppe eingeführt und wir haben schon die 4 Cherubim kennengelernt, die werden lebendige Wesen genannt und die 24 Ältesten und wir wissen jetzt auch, dass Gott auf seinem Thron sitzt, Gott der Vater und dass das Lamm auch im Zentrum des Ganzen ist, mit Gott dem Vater auf seinem Thron sitzt und jetzt kriegen wir nochmal 7 andere vorgestellt und die 7 anderen, die vorgestellt sind, sind 7 Engel, aber es sind nicht irgendwelche Engel. Wir haben ja gesehen, da gibt es 101 Millionen Engel mindestens und vielleicht bedeutet die Zahl auch, das sind so viele, eben möglicherweise auch noch mehr. Aber unter all diesen Engeln gibt es 7 Engel, die herausragen. Das sind die sieben Engel, die vor Gott stehen. Und an einer Stelle im Neuen Testament merkt man das, was das bedeutet. Zacharias. Ich hatte ja gesagt, Zacharias in Lukas 1 steht ja sozusagen, wenn hier der Altar ist, das Allerheiligste ist und der Vorhang ist davor zum Allerheiligsten, dann ist er an dem Räucheraltar und sozusagen macht seine priesterliche Pflicht. Das Los hat ihn getroffen. Es gab verschiedene Abordnungen aus Aarons. Das gab, er war aus die Abordnung. Lukas kennt die sogar. Er nennt die Abordnung eine von denen, die im Alten Testament erwähnt sind. Er hat eine Genealogie, die führt direkt dahin. Und jetzt darf er räuchern. Ich meine, da gab es viele Priester und er war dann halt sozusagen jetzt mal dran. Das Los hat ihn getroffen. Das war ein Höhepunkt seines Lebens. Und bei diesem Höhepunkt, dass er jetzt am Räucheraltar steht und so nah Gott so nah ist, im Symbolischen des Tempels gesehen und da räuchert, und dann ist auf einmal Gabriel da. Und Gabriel gibt ihm die gute Nachricht, dass er sich freuen kann, dass sein Gebet erhört ist. Und er wird einen Sohn haben. Und der Witz ist, er glaubt's nicht. Ich finde das so fantastisch, ja. Der verrichtet die symbolische Aktion, die das Gebet symbolisiert. Und er kriegt die Riesennachricht, dass er der Vater des Propheten sein wird, der im Geist des Elia und der Kraft des Elia den Weg bereitet für den Messias. Er wird, dieser Prophet, dieses Kind wird so riesig mächtig sein als Prophet, dass er schon vom Mutterleib erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und er hört das alles und er kennt die Sprache und er ist im Tempel in Jerusalem und er glaubt's nicht. Und dann ist das Problem sozusagen, er sagt das auch noch, und die Frage ist, wie antwortet der Engel darauf, ja? Und das ist bezeichnend, was der Engel sozusagen als Antwort auf den Unglauben dieses Profis bringt. Und das Einzige, was er daraufhin sagt, ist Folgendes. Vers 18, und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hoch betagt. Was er ihm sagt ist, wir haben das Alter hinter uns gelassen, dass wir zeugen können und dass meine Frau empfangen kann. Wir wissen, das ist erledigt. In Klammern, ich bin ja nicht doof, ich bin erwachsen und ich weiß, wie das funktioniert. Punkt, fertig, aus. Und die Antwort, die er darauf kriegt, ist die, der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Das ist alles. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Einer der sieben Engel, die vor Gott stehen, ist Gabriel. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Nein, das reicht aus. Mehr wird gar nicht argumentiert. Das heißt, Junge, du kannst dir nicht erlauben, wenn Gott mich, einen der sieben Engel, die vor Gott stehen, wenn Gott mich sendet und gibt dir diese Freudenbotschaft, dieses Evangelium, da kannst du es nicht bringen. Du kannst es einfach nicht bringen als Priester aus der Linie Aarons. Das kannst du nicht bringen, dass du sagst, das funktioniert nicht. Du kennst doch deine Tora. Wo kommst du denn her? Aaron? Der Sohn Levis, des Sohnes Jakobs, des Sohnes Jitraks, des Sohnes Abrahams. Und bei Jitrak war das genauso, Leute. Ja, also, und deswegen, diese sieben Engel, das ist nicht irgendjemand so aus der Engelschar von den 101 Millionen. Das sind die sieben, die vor Gott stehen. In der jüdischen Tradition und dann auch im jüdischen Bereich, ja, da gibt's dann so eine Art Erzengel. Man hat den Begriff Erzengel im Neuen Testament. Der wird dort auf Michael angewandt, im Judasbrief. Und manche Leute denken, gut, wir sind Protestanten. Wir erkennen einen Erzengel an. Okay? Nur, Michael, ich hatte das Buch Daniel erwähnt. Er kommt da auch schon vor. Und wenn ihr Daniel 10 lest, dann sagt derjenige, der Daniel das Ganze mitteilt, Daniel 10, 11 und 12, der sagt, Michael, einer der ersten Engel oder einer der Engelfürsten, der für dein Volk einsteht. Und da merkt man, da ist Plural. Michael ist Erzengel, aber er ist nicht alleine. Und es passt, das, was hier passt, passt zu den Erzengeln, ohne dass die Namen erwähnt werden, weil Gabriel sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Michael könnte dasselbe wahrscheinlich sagen, es gibt noch fünf andere und es gibt in der Tradition dann Namen für die, aber die muss ich jetzt nicht angeben, weil Gott weiß, wie die heißen und wir wissen nicht, welche Traditionen sozusagen alle belegt sind und das auf den Punkt treffen. Aber für uns reicht es aus, dass die sieben Posaunen von ganz riesig mächtigen Engeln geblasen werden. Das geht wirklich hier um die High Society im Himmel. Und jeder dieser sieben Engel kriegt die Posaune und bläst sie dann und entsprechend geschehen Dinge. Und die siebte Posaune vollendet das dann. Aber bevor das sozusagen losgeht mit dem, was hier geschieht, heißt es, also ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihr merkt, die sieben Engel, die vor Gott stehen, jeder von denen hat jetzt eine Posaune in der Hand. Man weiß genau, gleich geht's los. Jeder von denen wird blasen und, aber bevor das losgeht, sozusagen der Startschuss fällt wieder mal im Sinne eines Gottesdienstes. Ja? Bevor das losgeht, passiert was anderes. Ein anderer Engel kam, also, die sieben stehen bereit und jeden Augenblick können die loslegen, aber da ist ein anderer Engel, der kam, trat ihn an den Altar, also der hat hier dann priesterliche, als Engel priesterliche Funktion und der hatte ein goldenes Räuchergefäß. Schon wieder. Dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimme und Blitze und Erdbeben. Und dann kommen die sieben Posaunen. Das heißt, sowohl bei den drei Siebenerreihen, bei der ersten Reihe ist das Betonung die Gebete der Heiligen. Das, was hier geschieht, ist die Antwort auf die Gebete der Heiligen. Und jetzt schon wieder bei den sieben Posaunen. Deswegen sollen wir uns gar nicht beschweren. Ich meine, wir wissen das ja. Beter wissen das, dass es Nebeneffekte gibt, die man eigentlich gar nicht gewünscht hat. Das kann man gut illustrieren mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, ja. Wenn du betest, dass der verlorene Sohn nach Hause kommt, ja, dann ist das ist das, was du willst. Du willst nicht die Hungersnot. Du willst nicht, dass er das Erbe verprasst und nachher arm ist und als Tagelöhner arbeiten muss für den Typen, der ihn dann die Schweine hütend befiehlt, ja. Dein Anliegen ist auch nicht, dass er so einen Hunger kriegt und das Schweinefutter sieht und als Jude, wenn eine Jude so weit ist, dass er Schweinefutter essen will, dann ist er wirklich am Ende, ja. Das alles willst du nicht. Aber ohne das kehrt er nicht um. Und von daher sind die sieben Siegel und die sieben Posaunen und die sieben Schalen sind zwei Sachen. Das eine ist, es trifft die Menschheit, die sich darauf eingestellt hat, ohne Gott und gegen Gott zu leben. Es ist ein Ruf zur Umkehr. Das merkt man auch an den Stellen, wo dann gesagt wird, und obwohl das alles geschieht, taten sie nicht Buße. Das kommt dann im weiteren Verlauf dieser drei Siebenerreihen, kommt das wie ein Refrain hin und wieder mal vor. Und da merkt man, die eigentliche Intention des Ganzen ist, dass Leute umkehren sollen. Sie sollen Buße tun. Die Gerichte und das, was da geschieht, ist ein Klopfen Gottes an die Tür. Es ist eine Einladung zur Umkehr. Es ist aber auch ein Hinweis, dass die Welt, so wie sie jetzt ist, ihrem Ende entgegengeht. Und das ist also die Einleitung hier. Und dann, nachdem er das gemacht hat, heißt es, und die sieben Engel mit den sieben Posaunen rüsteten sich zu blasen und der erste blies seine Posaune und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und wurde auf die Erde geschleudert und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Das ist das Kennzeichen der Posaunengerichte, dass wenn da sozusagen ein Maß angegeben wird, dass es gedrittelt ist. Also Drittel heißt ja 33,3%, also von 100% ein Drittel. Und das Dritte deutet auch an, dass es sozusagen zwar ein Gericht ist, aber noch nicht das vollendete Gericht. Bei den Schalen steigert sich das zu 100%. Man hat bei den drei Siebener Reihen hat man bei den sieben Siegeln an einer Stelle das Viertel erwähnt, das sind 25%. Und da merkt man, das Ganze, was hier geschieht, geschieht dosiert. Das Gericht Gottes ist nicht gleich sozusagen, das Gericht beginnt und bumm, fertig ist, sondern der Ruf zur Buße geschieht auch dadurch, dass ein Teil betroffen wird und immer wird der Menschheit Zeit gegeben, innezuhalten und umzukehren. Und neben den Gerichtsaspekten bei den sieben Siegeln und bei den sieben Posaunen und bei den sieben Schalen gibt es auch andere Aspekte. Es gibt eine andere Seite, sozusagen die geistliche Seite, das, was Gott tut. Das wird dann immer eingeschoben mit Nummer 6. Also bei den sieben Siegeln hat man das sechste Siegel und dann hat man das ganze Kapitel 7 ist die andere Seite. Und bei den sieben Posaunen hat man die Posaunen und dann kommt mit dem Zusammenhang mit der sechsten Posaune kommt Kapitel 10 und Kapitel 11 vor unserer siebten Posaune. Das sind auch fast zwei Kapitel lang, ist das die andere Seite. Bei den Schalen, das ist ganz kurz, das ist ein Vers. Da kommt Nummer 6 und dann kommt die andere Seite nur mit einem kurzen Vers. Und das passt zu den Schalen, das geht aber in den Schalen so zack, 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 das ist, und dann 100%, 100%, 100%, das ist sozusagen, das kulminiert zum absoluten Ende hin. Der Kernpunkt ist, es geht darum, dass Gott die Welt reif macht und dass er auch sein Volk reif macht, um es zum Ziel zu führen. Wir haben das Thema genannt, dass das Buch der Offenbarung, das ist das Evangelium von dem Ziel aller Dinge. Und hier geht es wirklich aufs Ziel zu, auch durch die Kraft dessen, was Gott tut, in Zusammenhang mit den sieben Siegeln, den sieben Posaunen und den sieben Schalen und noch anderen Sachen. Das war also der Kontext. Man kann dann die Posaunen sich angucken. Das machen wir gleich im Vergleich mit den sieben Siegeln und den sieben Schalen. Und das geht dann auf den Höhepunkt der sieben Posaune zu. Und da verlieren die Herrscher der Welt ihre Macht. Und wer übernimmt sie? Gott und sein Christus übernehmen die Herrschaft der Welt. Wir werden auch zu dem Thema kommen. Bei diesen Siebener Reihen erhebt sich die Frage, geht das jetzt chronologisch sozusagen von Kapitel 4 bis 22 immer so weiter oder werden Dinge wiederholt? Das ist ein Kernpunkt bei der Auslegung der Offenbarung. Und ihr könnt alle Auslegungen der Offenbarung nehmen und könnt eine Gruppe haben und sagen, die sehen es praktisch chronologisch. Das bedeutet, die Abfolge des Sehens wird identifiziert mit der Abfolge der Erfüllung. Oft heißt es in der Offenbarung, und danach sah ich und siehe, und danach sah ich und danach sah ich und danach sah ich. Das ist die Abfolge der Visionen. Und viele lesen Kapitel 4 bis 22 so, dass sie sozusagen die Abfolge der Vision gleichsetzen mit der Abfolge der Erfüllung. Sie setzen voraus, dass es quasi ein Geschichtsbuch ist und dass das, was zuerst gesagt wird, sich prophetisch zuerst erfüllen wird. Das ist die eine Möglichkeit, die Offenbarung zu verstehen. Und es gibt dann Kommentare, wenn ihr die anguckt, die kann man alle subsumieren unter dem Titel, das sind Offenbarungen, die legen die Offenbarung im Sinne einer Sequenz aus, einer Abfolge. Hier sieht man sozusagen die sieben Siegel, danach kommen die sieben Posaunen, danach kommen die sieben Schalen und noch andere Dinge. Und das wird alles sozusagen im Sinne einer Abfolge gesehen. Die anderen gucken sich das an und sagen, es gibt Hinweise, dass sich hier was wiederholt. Und das ist eine andere Gruppe der Ausleger, die sehen, dass hier sich was wiederholt, zum Beispiel auch im Rahmen der sieben Siegel, der sieben Posaunen, der sieben Schalen oder auch die anderen Abschnitte, die wir uns da angucken. Und die sind dann sozusagen nicht darauf verpflichtet oder gebunden, dass das, was zuerst steht, zuerst geschehen wird oder das, was danach steht, danach geschehen wird. Und die Frage behandeln wir heute auch. Und es ist vollkommen klar, je nachdem, wie man die Frage beantwortet, hat man eine andere Auslegung der Offenbarung. Und hier zum Beispiel Wenn bei der siebten Posaune Gott die Macht übernimmt, dann ist auch der Antichrist erledigt. Oder das Tier ist dann schon erledigt. Zum Wort Antichrist. Der Einzige, der das benutzt, das Wort Antichrist, ist Johannes. Und er benutzt das Wort Antichrist nur im ersten und im zweiten Brief. Also von daher ist es besser, wenn man die Offenbarung auslegt und man meint eigentlich das Tier von Kapitel 13 und da, wo es noch erwähnt wird, dass man dann das auch so nennt, das Tier. Man kann das gerne Antichrist nennen, wenn man will, aber man muss sich bewusst sein, dass man damit 1. Johannes 2, Vers 18 folgende und 1. Johannes 4, Vers 1 folgende verbindet mit dem Tier und dass man vielleicht dadurch sich selber teilweise auch etwas verwirrt. Weil oft wird gesagt, der Antichrist kommt und das ist dann einer und da, wo Hannes davon redet, spricht schon, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommen soll und es sind viele gekommen und so wie er redet im ersten Brief und auch im zweiten Brief, ist es nicht der Antichrist einer, der ganz am Ende kommt und erst dann kommt und nur einer ist, sondern er sagt, das sind jetzt viele Antichristen gekommen. Das heißt, die Antichristen gibt's schon immer in der Kirchengeschichte. Das ist eine Begleiterscheinung der Christusverkündigung, dass Gott Christus verkündigt und dass der Feind falsche Messiasse verkündigt und falsche Propheten inspiriert. Und von daher ist es, also auch hier so muss man das sehen, worum geht's eigentlich. Wenn Gott die Herrschaft übernimmt, gibt es keine anderen Könige mehr und dann ist auch das Tier erledigt. Also ihr merkt, ich bin dafür nicht, das als chronologisch auszulegen, sondern im Sinne einer Wiederholung. Und das ist für mich ziemlich klar und ich werde nachher noch Argumente bringen, aber ein Argument ist unser Text. Die 24 Ältesten fallen nieder und beten Gott an, dass er die Herrschaft übernommen hat und er hält jetzt das Gericht über die Toten. Das ist auch eine Wiederholung. Die gibt's hier bei der siebten Posaune, hast du schon das Gericht über die Toten. Und viele denken, das ist erst in Kapitel 20 beim großen weißen Thron, nach dem Tausendjahrreich. Und jetzt merkst du auf einmal, Augenblick mal, man hat das hier bei der siebten Posaune schon, dann ist es ja nicht nach den 1000 Jahren, wenn man die 1000 Jahre entsprechend versteht. Und davon gibt es noch mehr. Und das werden wir heute sehen, dass die weit verbreitete Sicht der Dinge, dass das quasi chronologisch zu sehen ist und das erfüllt sich eins nach dem anderen, die ist schlicht und ergreifend, wenn man die Offenbarung genau liest, nur zu halten, wenn man die Wiederholung übersieht. Sobald man die Wiederholung entdeckt, dann merkt man, Augenblick mal, das ist ja, die Welt geht mehrfach zu Ende hier. Die geht bei der siebten Posaune zu Ende, die geht bei dem sechsten Siegel zu Ende, die geht bei der siebten Schale zu Ende und die geht noch mehr zu Ende. Und es ist immer, bei diesen sieben Visionszyklen ist es so, dass je nachdem ist es die Betonung auf dem Ende des Alten oder auf dem Kommen des Neuen. Bei dem siebten Visionszyklus in Kapitel 21, Vers 9 folgende, da ist es ganz stark auf das Kommen der himmlischen Stadt, die runterkommt vom Himmel auf die Erde. Da ist dann, das merkt dann auch der Letzte, hier geht es um die Vollendung. Aber an den anderen Stellen wird auch immer derselbe Punkt erreicht. Es geht um das Ende der alten Welt oder das Kommen der neuen Welt oder es geht um das Ende von Babylon. Das ist dann ein Spezialthema, was aber zur gleichen Zeit geschieht. Die sieben Visionszyklen führen immer zum Ende. Man hat immer das Ende dieser Weltzeit, das Kommen von Christus und das Kommen des Neuen. Das ist immer. Und das ist für mich erstaunlich. Es ist in der Bibel ja, die Wiederholung ist eine Unterstreichung. Ihr kennt das schon bei Josef, der Pharao hatte die Träume zweimal, zwei verschiedene Träume. Ne? Ihr erinnert euch, die Träume des Pharao. Und dann erklärt Josef das ja und sie sagt, die Tatsache, dass du das zweimal geträumt hast, also dass beide Träume denselben Inhalt haben, diese Ähren, die so fett sind und die Kühe, die so fett sind, sind sieben fette Jahre und die anderen sind sieben magere Jahre. Die Tatsache, dass du das zweimal geträumt hast, bedeutet, das geschieht ganz, ganz gewiss und das geht ganz schnell. Das ist der Sinn der Wiederholung, das ist dann nur zweimal. Jetzt schön möchte ich euch vorstellen, wenn Gott das nicht zweimal macht, sondern siebenmal, bei der Logik von Josef, dann heißt das, das geschieht ganz, ganz gewiss und das geschieht ganz, ganz schnell. Das heißt, Leute, das Buch wird nicht versiegelt, die Offenbarung, das darf gar nicht sein, weil die Zeit nahe ist. Das bricht sozusagen über die Welt herein und ihr müsst darauf vorbereitet sein, das geschieht nach diesem, aber dieses nach diesem, wenn es dann geschieht, geht ratzfatz. Gott und sein Christus übernehmen die Herrschaft der Welt und Gott der Allmächtige, der da ist und der da war, hat die Herrschaft übernommen. Seht euch das mal an. Was fällt euch auf in diesem Vers? Ich lese den mal vor, Kapitel 11, da heißt es hier in Vers 17, die 24 Ältesten in 16, die vor Gott auf ihren Thron saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du deine große Macht an dich genommen hast und die Herrschaft ergriffen hast. Also wieder die Szene, die 24 stehen mal wieder von ihren Thronen auf, sie fallen nieder und sagen, Herr, unser Gott, der du bist und der du warst, was fällt euch dabei auf? Wenn man von Kapitel 1 losliest, wie heißt Gott da öfters? Der da war, der da ist und der da kommt. Der kommt, ist weg. Ne? Das heißt, die siebte Posaune zeigt in der Anbetung der Ältesten, wie sie ihn anbeten, der du bist und der du warst, Punkt. Ja, nichts mehr mit kommen. Gott ist gekommen. Er ist gekommen und hat die Herrschaft übernommen. Bei der siebten Posaune ist Gott da und der Rest ist erledigt. Und die 24 Ältesten sind so begeistert von diesem Faktum, dass sie mal wieder von ihrem Thron aufstehen und niederfallen vor Gott und ihn anbeten. Ja, also deswegen, die Leute, die denken, das geht chronologisch, die können das nur schaffen, wenn sie die Aussagen der Texte, die früher sind, immer verdünnen, überlesen, nicht ernst nehmen. Da regiert kein anderer mehr. Die siebte Posaune ist die siebte und das letzte und damit ist es auch vollendet. Und das wird übrigens im Text auch gesagt. In dem Kontext von Kapitel 8, Vers 2 bis 11 Ende, wird das deutlich gesagt. Und deswegen wundere ich mich immer sozusagen, dass diese Auslegung, die so weit verbreitet ist mit dem Chronologischen, dass die sich überhaupt halten kann. Dass Leute nicht darüber stolpern. Wenn ihr aufschlagt, Kapitel 10, mit der Engel mit seinem Büchlein und der dann sich dahinstellt und was der ausruft, das ist, dieser Einschub im Zusammenhang mit der sechsten Posaune, die da eingeschoben wird, da heißt es in Kapitel 10, Vers 3, und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimmen, und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben, da hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreib es nicht auf. Also hast praktisch vier Siebener Reihen. Drei Siebenerreihen, die geoffenbart worden sind und eine Siebenerreihe, die versiegelt worden ist. Das heißt, wird hier auch erklärt, der durfte das gar nicht aufschreiben. Aber er hat's gehört. Das heißt, der Einfluss auf Johannes war da. Johannes hat's gehört und ich glaube nie vergessen. Aber er durfte es uns nicht mitteilen. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündet hat, seinen Knechten, den Propheten. Ich sag's mit meinen Worten. Die siebte Posaune ist Schluss. Entschuldigung. Mit der siebten Posaune ist Schluss. Dann ist alles vollendet. Dann ist das Ziel erreicht. Und dieses Ziel wird siebenmal erreicht. Ja? Und das heißt, es ist nicht nur so, dass die Reiche der Welt Gottes geworden sind. Gott ist auch gekommen, deswegen heißt er dort in der Anbetung oder dem Dank der 24 Ältesten, der da ist und der da war und nicht mehr der da kommt, weil das Kommen Gottes ist vorbei. Er ist gekommen mit aller Macht und er hat alles übernommen. Gott regiert. Und das ist halt schön. Bei dem, was er macht, im Gericht teilt Gott Lohn, aber auch Verderben aus. Das Gericht über die Toten ist positiv und negativ und die Völker sind zornig geworden und das wird dann auch noch weiter ausgeführt, was es bedeutet, wie die Völker dann wüten und zornig sind in den nächsten Zyklen. Gottes Zorn und das Gericht über die Toten ist Gottes Antwort auf den Zorn der Völker. Er verdirbt die Verderber der Erde, das ist das sozusagen das Negative, das Schwierige dabei. Und Gott belohnt seine Leute. In Vers 18. Dabei gibt es große Freude über Gottes angebrochene Herrschaft. Man merkt das richtig, wenn man jetzt den Leuten zuhört, also den 24 Ältesten, dann merkt man, als die Stimmen verkünden, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da heißt es dann, und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thron saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht, beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr. Allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Herrschaft ergriffen hast. Ich sag mal mit einem Wort, endlich! Darauf haben sie immer gewartet, dass endlich dieser Tag kommt, wo Gott die Bosheit der Bösen in der Welt beseitigt und dass Gott regiert und das Friedensreich Gottes anbricht und dass er das Böse beseitigt. Dazu gehört auch das Gericht, dass die einen belohnt werden und die anderen bestraft werden, dass er die verdirbt, die die Erde verdorben haben. Das ist halt wie beim Exodus. Du kannst nicht wünschen, dass Israel aus der Sklaverei in Ägypten gerettet wird, ohne dass Pharaos Armee im Schilfmeer ertrinkt. Das Heil für die einen ist das Gericht für die anderen. Das kann man nicht trennen. Das heißt, wenn Leute wünschen, dass praktisch nur alle gerettet werden, sozusagen, dann wird das voraussetzen, dass die Bösen nicht nachhaltig böse sein wollen. Und das Besondere der Bösen ist, dass sie die Bosheit lieben. Und dass sie nicht Buße tun wollen. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, Gott will, dass alle Menschen Raum zur Buße haben. Also Gott wartet und hat Geduld mit euch und er will eben, dass alle Menschen Raum zur Buße haben. Deswegen wartet Gott. Und deswegen wartet er auch sehr lange. Bei Gott sind tausend Jahre wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Das heißt, das sind zwei Tage, für Gott sind gerade mal zwei Tage vergangen, seitdem Jesus in den Himmel gegangen ist. Der kann lang warten. Und das Warten Gottes richtet sich nach der Bußfertigkeit der Menschen auf der Erde. Und solange Menschen noch Buße tun, solange das Evangelium weltweit verkündigt wird und es gibt noch Menschen, die Buße tun, wartet er noch, dass die auch noch Raum haben zur Buße. Seine Liebe und seine Langmut ist so riesig, deswegen dauert das so lange. Das hat schon Petrus gewusst und unter Inspiration geschrieben. Gottes Liebe ist riesig und die Buße ist fantastisch. Die schlimmsten Sünder können Buße tun. Die größten Verbrecher können Buße tun und wir dürfen für sie beten und wir sollen für sie beten. 1. Timotheus 2, Vers 1 folgende. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir, die Gebete der Heiligen, wir sorgen dafür, dass viel Tumult in der Erde ist, ohne es zu wollen. Wir wollen eigentlich nur die Rettung der Menschen. Und dann gibt es Kriege und Erdbeben und Hungersnöte und Pestilenzen und allen möglichen Kram, die wir uns eigentlich nicht wünschen. Aber Christus sagt, es muss so geschehen. Und es muss deswegen so geschehen, weil die Bösen so böse sind. Und weil viele Menschen nicht umkehren, ohne den Schweinedruck und ohne die Hungersnot, ohne dass das Geld weg ist. Aber es kommt die Zeit, das merkt man bei der Offenbarung, in der Steigerung, weil Das Geniale bei der Offenbarung ist auch bei den drei Siebenereien, dass die quasi einerseits Dinge wiederholen, aber andererseits auch ein Progress ist, ein Fortschritt ist. Das ist zum Beispiel, was die Gerichte betrifft, bei den Siegeln 25% ist, bei den Posaunen ein Drittel und bei den Schalen 100%. Da ist ein Fortschritt da. Das heißt, einerseits wird wiederholt, aber andererseits schreitet die Gesamtschilderung durch die sieben Visionszyklen zu einem Ziel. Und das geht sozusagen, es akzeleriert sich, es dramatisiert sich. Und manchmal ist es so, dass bei einem Siebener, einer Siebenerreihe irgendwas erwähnt wird, vielleicht auch im Einschub, was wie so eine, wenn man die große, das große Bild hat, sozusagen ein Riesenbild, Kunstwerk hat, da ist so eine kleine Ecke im Bild, die liest man sozusagen, da liest man durch und dann wird dieses kleine Teil gezoomt. Das wird dann später gezoomt und wird groß, in Großbeschreibung ausgeführt. Und das ist ganz geschickt in der Offenbarung, das ist einfach genial und das ist ein Teil auch, was den Fortschritt ausmacht. Und deswegen muss man immer gucken, wenn man geheimnisvolle Bilder hat, ein Symbol hat, kommt es nochmal vor. Thema, kommt es nochmal vor. Und wenn es vorkommt, muss man einfach weiterlesen, gucken, okay, hier hatten wir das, da kommt es wieder, da kommt es wieder. Und durch diese Wiederholungen innerhalb der sieben Visionszyklen hat man auch Einzelthemen dann verstärkt im Fokus. Man hat also hier große Freude über Gottes angebrochene Herrschaft. Die 24 Ältesten fallen nieder und beten an, sozusagen im Sinne von endlich. Die freuen sich, endlich ist es soweit. Und das steckt hinter dem Gebet im Neuen Testament. Herr Jesus, komm, bald. Und das heißt übrigens wörtlich schnell. Herr Jesus, komm, schnell. Ihr kennt das Wort Tachometer. Das Wort wird natürlich dann auch im Kontext, wird übersetzt und muss auch mitunter übersetzt werden mit bald. Aber wenn Leute anfangen zu lästern und sagen, ja, der Herr wollte ja bald kommen, aber das ist ja lange nicht passiert, dann verstehen die eine Sache nicht. Wenn Gott der Vater sagt, heute ist der Tag, dann geht es ratzfatz, Leute. Und dann geht es so schnell, dass der Raum der Buße für einen Großteil der Menschheit, die Heidenchristen, die Nicht-Israeliten meine ich, also wir sind Heidenchristen und wir haben jetzt die Zeit der Gnade. Aber wenn der Zeitpunkt kommt, dann wird die Verstockung Israels aufgehoben und die kehren alle um, aber der Zeitpunkt der möglichen Umkehr für die Heiden ist vorbei. Tür auf für Gesamt-Israel bedeutet Tür zu für den Rest der Welt. Deswegen ist sozusagen der Punkt hier, ja, es ist große Freude. Irgendwann ist es soweit, dann ist das Ziel erreicht und die 24 Ältesten, die haben mitregiert auf den 24 Thronen in der Gegenwart Gottes und sozusagen jetzt sind ihre Wünsche erfüllt und erleichtert und glücklich fallen sie nieder und beten Gott darüber an. Die Männer und Frauen, die Gott dienten, Propheten waren, Heilige und ihn fürchteten, haben viel Grund zur Freude, sie erhalten großartigen Lohn. Also zum Zeitpunkt der siebten Posaune wird der Lohn verteilt. Ich habe ja in der Bergpredigt jetzt manchmal das Stichwort Lohn erwähnt. Und Leute, der Lohn ist wirklich gut. Der Lohn ist riesig und er bleibt ewig. Der Lohn ist unvergänglich. Und deswegen, wenn Menschen Gott lieben und treu sind, über Jahre und Jahrzehnte mit ihm leben und ihm dienen, in aller Schwachheit und so gering wie wir sind, das wird riesig belohnt. Deswegen ist das auch ein Tag der großen, großen Freude, weil dann das offenbar wird, wie Gott das macht. Der Vergleich der drei Siebenerreihen, ihr habt das auch im Heft, wenn man sich das Heft anguckt, ich hole mir mal gerade eins. Also hier sind übrigens noch Hefte, die habe ich nachgemacht für Leute, falls noch Leute da sind, die keins bekommen haben, habe ich heute Morgen noch 10 gedruckt. Und die sind besser als die anderen, weil bei den alten, die ich gedruckt hatte, den 20, da hat man manchmal so einen Druck, eine Druckunklarheit. Ne? Dann ist, Und dann habe ich gedacht, da muss man doch beim Drucker eine Wartung haben. Und das war ganz einfach. 3 Minuten dauert das, dann hat der sich selbst gereinigt. In diesem Fall musste ich es 2-mal durchführen, also 6 Minuten. Und die sind jetzt ohne diesen Makel. Ja. Jemand hatte die Zahl genannt? Ja, 42. Und da habt ihr es auch sozusagen da. Und wenn man sich das anguckt, diese Sache, dann hat man bei den 7 Siegeln und 7 Trompeten wird die 7-Zahl in 4 und 3 aufgeteilt. Das geschieht bei den 7 Siegeln durch die Pferde und die Reiter. Weißes Pferd, schwarzes Pferd, fahles Pferd, Tag des Herrn. Weißes, feuerrotes, schwarzes, fahles, die ersten 4 Siegel. Und dadurch hat man bei den 7 hat man 4 Siegel, die mit dem Pferd zusammenhängen und Reiter. Und dazu möchte ich was sagen. Ich nehme mal einfach den ersten. Da heißt es in Kapitel 6. Und ich sah, dass das Lamm das erste der Siegel auftat, und ich hörte eines der 4 Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und das wiederholt sich dann jeweils. Also man hat hier den Thron Gottes im Zentrum. Christus, das Lamm, hat das Buch genommen aus der Hand Gottes des Vaters und sitzt mit ihm auf dem Thron oder steht und öffnet das Siegel. Man hat die 4 Cherubim darum, und die 4 Cherubim sagen dann jetzt jeweils das griechische Wort Erchu. Und das wird mit komm übersetzt. Ja. Er sagt immer Erchu. Das muss man sich jetzt vorstellen. Irgendwo hat man da 4 Pferde und 4 Reiter, und hier hat man den Thron Gottes. Die 4 Cherubim sind um den Thron Gottes herum. Christus öffnet das Siegel. Jetzt sagt der Cherub hier, komm. Wo soll jetzt das Pferd und Reiter hinreiten? Wenn man komm übersetzt. Zum Cherub. Das Wort Erchome im Griechischen, ihr wisst, ich liebe Griechisch und Hebräisch, wenn man das aufschlägt, Loneida, das ist ein Wörterbuch fürs griechische Neue Testament, nach Semantic Domains, das ist Englisch. Wenn man dann nachguckt, was Erchome bedeutet, dann wird dort gesagt, das ist ein Verbum für Linear Movement, also von A nach B, dass man geradlinig sich bewegt. Und das muss man nach dem Kontext übersetzen mit kommen oder mit gehen. Und wenn man das weiß, lösen sich viele Probleme, also so viele gibt es ja nicht, aber einzelne Probleme bei gewissen Bibelstellen lösen sich auf, wenn man weiß, dass Erchome sowohl kommen als auch gehen bedeutet. Und das ist halt unser Deutsch. Unser Deutsch unterscheidet, wenn man kommen sagt, meint man, da ist einer dort, und ich sage komm, der soll er herkommen. Das heißt, eigentlich gehorchen die Reiter nicht, weil die gehen ja immer woanders hin. Ja. Die gehen ja nicht zu Cherub 1, 2, 3 oder 4. Deswegen, Leute, übersetzt das doch bitte nicht mit komm, sondern geh! Das ist der Startschuss, das ist los! Ne? Darum geht's, dass der Cherub sagt, ne? Das ist so wie bei den Rennen, wenn man Pferderennen hat, ne? Da kommt der Startschuss und geht's los. Das macht Sinn. Aber zeig mir mal die Bibelübersetzung, die das übersetzt mit los, geh. Und ich habe das NT halt noch nicht übersetzt, deswegen kann ich auf meine Übersetzung nicht verweisen. Kapitel 6, Vers 1. Und das wiederholt sich hier bei den 4 Reitern. Das ist immer dasselbe. Ein Cherub oder ein lebendiges Wesen sagt dann geh, und dann geht's los. Ich sagte das nur wegen der Aufteilung von 7 in 4 Reiter mit Pferden und dann 3 andere Sachen. Beim Posaunen ist es so, dass die 7 auch aufgeteilt werden in 4 und 3. Das geschieht bei dem Posaunen so, dass man die 4 ersten Posaunen hat und dann die 3 letzten sind gleichzeitig Wehe. Das sind 3 Wehe. Und von daher werden diese beiden 7er-Reihen aufgeteilt in 4+3. Und wenn man sich das anguckt, jetzt die Schalen, Trompeten und Schalen, auch die werden verbunden, wenn man die so nebeneinander vergleicht. Und zwar, wenn man guckt, was ist betroffen? Bei der ersten Trompete die Erde, bei der ersten Schale die Erde, bei der zweiten Trompete die Meere, bei der zweiten Schale das Meer, bei der dritten Trompete das Wasser im Sinne von Trinkwasser, bei der dritten Schale Flüsse und Quellen werden Blut. Bei der vierten Trompete ein Drittel des Lichtes wird dunkel, bei der vierten Schale hat man einen Einfluss auf die Sonne, das ist ja auch eine Lichtquelle, und jetzt sozusagen wird die Sonne überheiß und überstark. Fußnote, manchmal erzählen die Leute so, wie wenn die, unsere Sonne wäre halt eine Sonne von vielen, vielen, vielen Sonnen, ja. Aber dann wären wir blöd dran, wenn unsere Sonne so wäre wie viele, viele andere Sonnen. Das Besondere bei unserer Sonne ist, dass die nicht zu viele und zu starke Sunflares hat, also dieses eruptive Ausbrechen, sonst würden wir hier alle verbrennen. Leben auf der Erde wäre nicht möglich, wenn unsere Sonne wäre wie viele, viele, viele andere Sonnen. Gott hat die Sonne genau so gemacht, dass wir hier in der Goldilocks-Zone leben, wo Goldilocks sozusagen nicht zu groß und nicht zu klein, gerade richtig. Und in diesem Fall nicht zu heiß und nicht zu kalt, gerade richtig. Und die Sonne ist eine super Sonne, nur mal am Rand erwähnt. Aber bei den Gerichten wird Gott quasi manchmal Schöpfung rückwärts machen. Bei diesen Gerichten wird Gott, der Schöpfer, den Menschen zeigen, was auch möglich gewesen wäre. Und ein Element darin ist, dass er die Sonne überheiß werden lässt bei der vierten Schale. Also, man hat die vierte Trompete, die betrifft das Licht. Das wird dann auch erwähnt, welche Lichtquellen da gemeint sind. Bei der vierten Schale hat man die Sonne. Es geht um Hitze und es gibt keine Buße. Bei der fünften Posaune hat man das erste Wehe. Der Abgrund wird geöffnet und die Wirkung von dem, was dann aus dem Abgrund rauskommt, aus dem Abyssos herauskommt, ist Schmerz. Bei der fünften Schale wird die Schale ausgegossen auf den Thron des Tieres. Es gibt keine Buße und es gibt Finsternis und es gibt Schmerz. Also hat man Parallelen auch wieder. Bei der fünften Trompete, beim zweiten Wehr, sind vier Euphrat-Engel betroffen, die befreit werden. Es folgt ein Riesenkrieg, es gibt keine Buße, ein Drittel der Menschheit stirbt. Wenn man sich vorstellt, es gäbe 9 Milliarden Menschen und ein Drittel stirbt, das wären 3 Milliarden. Es hat noch nie so einen Krieg gegeben. Und das hängt damit zusammen, dass vier Engel, die am Euphrat gebunden sind, loswerden, also sind Engel, die dann Gerichte auslösen. Und es gibt einen Wahnsinnskrieg und das ist die Folge. Bei der sechsten Schale wird die Schale auf den Euphrat ausgegossen. Ihr merkt wieder die Parallele. Euphrat hier, Euphrat dort. Und die Bewirkung ist, dass der Euphrat austrocknet. Und damit wird der Weg bereitet, den Königen aus dem Osten, die mit ihren Armeen durch den ausgetrockneten Euphrat durchziehen können, das ist dann kein Hindernis mehr, in Richtung auf Harmagedon, zur Vorbereitung für den Tag Gottes, wo es dann halt eine Riesenschlacht gibt. Und man hat dann den Einschub, immer in Zusammenhang mit der sechsten Siegel, sechsten Trompete, sechsten Schale gibt es einen Einschub, das ist den Posaunen ist es Kapitel 10 mit diesem Engel, von dem ich geredet habe, mit den 7 Donnern dort, und dann Kapitel 11 die 2 Zeugen, die Weissagen in Jerusalem. Und bei den Schalen ist es Warten auf Jesus. Und da merkt man an der Stelle, die Entrückung ist noch nicht geschehen. Also viele sagen ja, wenn in Kapitel 4, Vers 1 und 2 gesagt wird, komm hoch, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll, dass das Hochkommen von Johannes in den Himmel die Entrückung symbolisiert. Und dass es dann 3,5 Jahre oder 7 Jahre vor dem Ende ist. Das scheitert daran, dass Jesus klar gesagt hat, wann die Auferstehung ist. In den Evangelien. Das wird dann übersehen. In Johannes 6 sagt er, ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Luther-Übersetzung, am jüngsten Tage. Der letzte Tag ist der letzte. Es ist nicht 3,5 Jahre vor oder 7 Jahre vorher. Es ist einfach, diese eine Kugel killt diese Lehre. Ähnlich ist in Matthäus 24, darauf gehe ich jetzt nicht ausführlich ein, aber weil es ein Thema ist, was immer im Hintergrund steht, wenn die Offenbarung ausgelegt wird, will ich das zumindest mal erwähnen. Das wird bei der Parousie für die Gemeinde, das hat John Nelson Darby erfunden oder übernommen von einem Mädchen oder einer Frau, die da eine Vision oder einen Traum hatte. Und er hat das dann als Bibellehrer in seine Lehre eingebaut und die Brüdergemeindebewegung geprägt darin mit. Und das ist durch die Scofield-Bibel auf viele anderen Kirchen übergegangen, weil die Scofield-Bibel so weit verbreitet wurde mit den Fußnoten von Scofield. Und dadurch hat man eine weite Verbreitung dieser Idee. Aber wenn ihr mal Matthäus 24 aufschlagt, Matthäus 24, dann ist es wieder etwas, was Jesus ausdrücklich gelehrt hat und was dort übersehen worden ist, beziehungsweise nicht so ernst genommen worden ist, wie man es hätte machen sollen. Da heißt es in Matthäus 24, im Zusammenhang mit der großen Trübsal, die geschieht und die er dann erklärt, dass sie einzigartig ist, niemals vorher so eine war und nachher auch nicht mehr eine solche werden wird. Und dann heißt es in Kapitel 24, Vers 23, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Wenn man sich fragt, warum kann ich wissen, dass es unmöglich ist? Warum weiß ich genau, der kann nicht in der Wüste sein, der Christus, und der kann nicht in dem Zimmer, in dem Haus sein. Sozusagen, was ist der Grund? Warum braucht man da gar nicht hören und warum braucht man da gar nicht hinzugehen? Der Grund ist der, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Das ist die andere Kugel, die die Lehre erschießt, dass es ein geheimes Kommen Christi gibt. Es gibt kein geheimes Kommen Christi. Jesus selber hat es vehement abgelehnt. Das ist einfach eine falsche Lehre. Das Kommen Christi, und da steht das Wort Parousie. Das Wort Parousie sagen sie dann oft, das ist das geheime Kommen und Epiphanie sei das öffentliche Kommen. Das sind einfach beides Worte, die für die Wiederkunft Christi gebraucht werden. Es gibt nur eine Wiederkunft Christi und das ist die Wiederkunft am letzten Tag, wenn die Toten auferstehen, zum Zeitpunkt der letzten Posaune. Und das wird auch übersehen, 1. Korinther 15, die letzte Posaune, denn nach der letzten Posaune kann es keine weitere Posaune geben. Und sie unterscheiden die Posaune aus 1. Korinther 15 von der Posaune in Matthäus 24, da werden die auch die Posaunen erwähnt, die Christus schickt mit den Engeln, um seine Auserwählten zu sammeln. Also das war jetzt nur eine Randbemerkung, wegen Warten auf Jesus, das ist bei der sechsten Schale, da wird nämlich immer noch auf Jesus gewartet, dass er kommt, das heißt, er ist noch nicht gekommen und das geschieht dann halt erst bei der siebten Schale. Das ist Kapitel 16, hier der Vers, da heißt es, siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Also, das Kommen Christi wie ein Dieb, das sagt er den Jüngern in Matthäus 24, das ist sein Kommen, das ist das eine Kommen und das ist öffentlich. Und das Kommen wie ein Dieb bedeutet nur, ein Dieb kündigt sich nicht an. Der sagt nicht, ich komme heute um 3.10 Uhr nachts. Und weil er sich nicht ankündigt, muss man von der ersten Nachtwache um 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens wach bleiben, wenn man den Auftrag hat, wach zu bleiben. Und das heißt, man kann hier sehen, diese sieben haben Parallelen. Es ist eine Steigerung vom Einviertelgericht zu ein Drittel zu 100%. Und beim siebten Siegel hat man eine halbe Stunde Stille. Beim siebten Trompete, die haben wir gelesen, hat man den Tag des Gerichts. Und bei der siebten Schale hat man die Aussage, es ist geschehen. Wir werden gleich nach unserer Pause, die wir machen jetzt 10 Minuten Pause, werden wir weitermachen mit den Wiederholungen. Also wenn ich mir das angucke und dann bringe ich Beispiele für Wiederholungen, die deutlich machen, wenn man die Wahl hat zwischen chronologisch eins nach dem anderen geschaut in der Vision und dann auch erfüllt oder man muss mit Wiederholungen rechnen, dann kann man sagen, das ist eigentlich relativ deutlich, dass es Wiederholungen geben wird. Um das deutlich zu machen, werde ich nach der Pause um 10 nach